willkommen zum kapiert.de Podcast. Herausforderung Teenager, ein Podcast, der sich an Eltern von Teenagern wendet. Mein Name ist Alexandra von Plüsko-Kaminski und ich bin hier mit Tobias Schrödel.
Guten Tag, hallo.
Herr Schrödel, hallo. Sie haben gemeinsam mit der Psychologin Nora Wunderlich und dem Rechtsanwalt Christian Solmecke das Buch WTF, so tickt das Netz, geschrieben. Ganz kurz einmal zum Titel. WTF, was kann ich mir darunter vorstellen?
WTF ist die Abkürzung für What the Fuck, und das kennen die Jugendlichen viel eher als vielleicht dann die Eltern oder die Großeltern. Mhm. Das zeigt auch schon im Titel, dass wir versucht haben, wirklich eine jüngere Generation anzusprechen, aber eben auch die Eltern mit dem Untertitel, dem zweiten Titel dazu, nämlich So tickt das Netz. Und da geht es darum, dass wir einfach ein bisschen erklären, wie das ganze Internet und sowas funktioniert.
Und deshalb sind wir heute auch zusammengekommen, eben um uns über das Netz auszutauschen. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben mit der Psychologin Nora Wunderlich und dem Rechtsanwalt Christian Solmecke gemeinsam das Buch verfasst. Was machen Sie selbst beruflich?
Also ich bin Hacker. Ja, nein, ich sage das immer sehr gerne, weil es viel cooler klingt als Informatiker, was ich eigentlich bin. Also ich bin Fachinformatiker, gelernter Hauptschwerpunkt Anwendungsentwickler, also sowas wie ein Softwareentwickler würde man das heute nennen, bin zertifizierter Ausbilder für diese Berufe und auch seit über einem Jahrzehnt Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer für diese Berufe, nehme also die Abschlussprüfungen ab, habe ein paar Bücher geschrieben und mache seit etwa 10 Jahren Fernsehen, die Sendung SternTV, immer dann zumindest, wenn technische Themen kommen, also Handysicherheit, Passwörter oder wenn irgendwie mal WhatsApp 5 Tage ausgefallen ist, dann bin ich da dabei.
Ich bin ja selber Mutter von 2 Teenagern und muss sagen, das ist ja schon durchaus eine sehr komplexe Thematik. Bin sehr froh, dass Sie heute hier sind und uns zunächst einmal an die Technik heranführen. Worum geht es aber in Ihrem Buch?
Also in dem Buch geht es eigentlich um die digitale Welt um uns herum, die ja so aufgeteilt ist in viele, viele Bereiche. Also nicht nur, wir haben ja nicht nur Handy und Computer, sondern wir machen ja auch mit diesen Geräten irgendwelche Sachen. Also es geht um soziale Netze, es geht um unsere Daten, es geht um künstliche Intelligenz zum Beispiel oder auch ein sehr außergewöhnliches Thema vielleicht gerade für junge Menschen. Was passiert denn mit unseren Daten, wenn wir mal sterben? Also auch das sprechen wir an und reden drüber. Es geht um Cybermobbing, um Fake News, also wirklich alles, was uns im Netz begegnet. Und wir versuchen einfach mal zu erklären, wie das funktioniert und wie gesagt eben aus 3 verschiedenen Blickrichtungen.
Und wie kam es zu diesem Buch?
Ich hatte dieses Thema schon länger vor, aber ein Beispiel ist tatsächlich eine E-Mail einer Mutter gewesen, die mich erreicht hatte. Also wenn man Fernsehen macht, schreiben einen immer wieder Leute an und fragen irgendwelche Dinge. Und ich habe mal wieder, muss ich leider sagen, eine Mail von einer Mutter bekommen, die ihr Leid geklagt hat, dass die Tochter Cybermobbing ausgesetzt ist und ob ich da helfen kann. Und es ist halt wieder typisch, es ist eine Netzthematik, also soziale Medien, da waren also Fake-Accounts dabei und all diese Dinge, die dann irgendwelche Beleidigungen hatten. Und da denkt man immer dran, einen Techniker zu fragen. Das bin ich ja. Also ich bin ja nur ein Techniker. Die fragen, also kommt man an die Leute ran und so weiter. Aber in so einem Gespräch tauchen dann Fragen auf, die ich als Techniker eben nicht beantworten kann. Also zum Beispiel, was muss ich denn machen, um die anzuzeigen? Oder ist das schon eine Straftat? Lohnt es sich überhaupt, einen Rechtsanwalt zu holen? Und dann wusste ich, eigentlich muss ich mal so ein Buch schreiben, zusammen mit einem Juristen. Und da habe ich den Christian Solmecke gefunden, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren auch bei SternTV immer wieder zusammen bin. Und ich weiß, der kann super erklären. Der hat über 860.000 YouTube-Follower. Ist als einer der größten Social-Media-Stars in Deutschland sowieso. Also der kennt sich wirklich aus und kann gut erklären. Aber dann kommen auch so Fragen wie, oder Informationen wie, die Tochter, seit sie dieses Cybermobbing erfährt, schläft schlecht oder die wird in der Schule schlecht oder die hat immer Bauchweh und mag gar nicht mehr hingehen, die blockt ihre Freunde ab und wird zum Einzelgänger. Also dann war mir immer mehr bewusst, da ist auch noch zusätzlich zur technischen und juristischen Komponente immer so eine psychologische Sache. Und da kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Und da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Und deswegen war klar, dass wir da noch eine Expertise brauchen. Und deswegen haben wir das Buch zu dritt geschrieben, haben also die Nora Wunderlich noch gefunden, eine Psychologin, die auch, muss man auch klar sagen, was auch sehr wichtig ist, noch ein paar Jahre jünger ist als der Christian und ich, die auch aus einer anderen Generation kommt und mit diesen Thematiken auch ganz anders aufgewachsen ist. Und die für mich völlig neue Sichtweisen auf diese Themen gebracht hat. Und ich bin total froh, obwohl ich das seit Jahrzehnten, also meinen Hauptberuf mache, dass wir diese Information dann eben auch an junge Menschen und deren Eltern weitergeben konnten.
Sie haben ja jetzt das Thema Cybermobbing genannt. Mhm. Gibt es da noch Beispiele, die aus diesen drei Perspektiven beleuchtet werden können?
Ja, eigentlich praktisch alle. Also es ist so, dass es natürlich Themen gibt, da ist ein bisschen mehr Technik und dann gibt es andere, da ist ein bisschen mehr Juristerei gefragt und gibt andere Themen, da ist vielleicht die Psychologie stärker und dann schreibt auch der Techniker, also in dem Fall ich halt auch meine Seite nicht. Das gibt es auch, aber ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Big Data, also die Daten um uns herum, die wir produzieren, was man damit machen kann. Da kann ich natürlich erzählen, wie Anonymität im Netz funktioniert oder wie die Firmen trotzdem rausfinden, wer wir sind, obwohl die anonymisierte Daten angeblich bekommen, also sogenannte Metadaten gibt es da, mit denen man also eigentlich genau weiß, wer das ist, obwohl er oder sie niemals den Namen angegeben hat und ähnliches. Und dann sehen Sie, da gibt es dann auch bei so einem Thema juristische Fragen. Also die DSGVO ist da so ein Stichwort, die Datenschutzgrundverordnung. Warum gibt es die? Warum ist es wichtig, auch juristisch seine Daten zu schützen und ähnliches? Und die psychologische Sichtweise bei Big Data habe ich mir im Leben nicht vorstellen können. Die wissen alle genau, wie es uns geht. Und die machen das aus mehreren Gründen. Die wollen verkaufen. Es geht immer nur ums Geld. Und wenn wir uns gut fühlen, dann kaufen wir teurere Sachen, dann geben wir auch eher Geld aus. Aber es geht halt so weit, dass Supermärkte, da gibt es einen Fall aus den USA, dass die einfach wussten, 6 Wochen vorher, wann Frauen ein Kind kriegen. Also sie wussten anhand der Einkäufe, das ist eine schwangere Frau und von den Mengen und Sachen, die sie gerade kauft, wissen wir fast auf die Woche genau, wann das Kind auf die Welt kommt. Und die hatten da eine Hitrate, sagt, nennt man das, also eine Trefferquote von über 90%. Und das Gleiche, und das sind dann so Sachen, die einem Angst machen, machen so Musikstreaming-Dienste, also Spotify kennen wir. Wir haben irgendwelche Playlists und so und legen da auf, immer gerade, wie wir gelaunt sind. Und genau das ist es. Wir hören uns die Playlist an, wie wir gelaunt sind. Und das wissen die auch. Also die wissen, wann es uns schlecht geht, weil wir melancholische Musik hören. Die wissen aber auch, wann wir Party machen, wann wir feiern. Das merken die an unseren Playlists. Und es geht sogar so weit, dass die anhand dieser Informationen tatsächlich nicht nur wissen, wie wir uns fühlen, sondern auch bei Frauen wissen, wie der Zyklus ist. Die wissen also ganz genau, wann die ihre Tage haben und ähnliches. Das ist total pervers, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt.
Ich habe das Buch ja auch gelesen, bin, wie gesagt, Mutter von 2 Teenagern, bin aber auch Lehrerin und komme in der Schule in Kontakt mit Schülerinnen und Schülern. Trotzdem von meiner Seite, ich fand das total spannend, nochmal die Frage, an wen richtet sich das Buch?
Also wir haben es versucht, relativ weit zu fassen. Also natürlich sprechen wir erstmal eine junge Generation an, also Menschen, Kinder ab 11 Jahren, sage ich mal, bis ins hohe jugendliche Alter, wenn es passt. Aber eben auch Eltern oder von mir aus auch gerne Großeltern, aber auch Lehrer. Machen wir uns nichts vor, auch meine Kinder sind einfach am Handy viel, viel schneller als ich. Die verstehen auch Dinge schneller und setzen sie auch viel intuitiver um, als wir vielleicht, wir denken drüber nach, warum ist das so, die machen es einfach. Und da geht es einfach auch darum, den Eltern ein ich nenne es jetzt mal eine Art Nachschlagewerk an die Hand zu geben, wo die einfach mal verstehen können, warum gerade junge Mädchen immer wieder Selfies posten. Das hat nämlich tatsächlich einen psychologischen Aspekt mit Selbstbild und Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und ähnlichen Dingen zu tun. Und wenn man das mal versteht, die sind einfach gefangen in diesen Dingen und die können da auch gar nichts dazu, die Kinder oder die Jugendlichen, das zu tun, sondern, komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, die kämpfen gegen eine Armada aus Top-Psychologen im Silicon Valley, die nichts anderes versuchen, als unsere Kinder vor so einem Bildschirm zu halten. Mhm.
Das klingt komplex. Sie selber haben ja auch schon gesagt, dass es sehr komplex ist, die Thematik, wenn Sie über das Internet schreiben. Ja. Worauf können sich Ihre Leserinnen und Leser inhaltlich einstellen?
Okay, also erstmal ist alles in relativ einfacher Sprache geschrieben. Also es gibt viele bildhafte Erklärungen, auch von recht komplexen Sachen oder auch Sachen, die auf den ersten Blick sowas von langweilig erscheinen, wie zum Beispiel das Thema Netzneutralität. Also das hat man vielleicht mal in der Zeitung gelesen, da gab es in der EU irgendwelche Richtlinien und Ähnliches und denkst, Netzneutralität, was ist das denn? Aber das ist total spannend, da geht es einfach darum, dass alle Daten im Netz wirklich gleich behandelt werden. Aber das ist total wichtig, weil das tatsächlich dafür sorgt, dass nicht irgendwie eine reiche Person ein schnelleres Internet hat als wir, sondern also es geht dann bildlich gesprochen darum, dass wenn wir in der Autobahn auf dem Stau stehen, dass die Reichen nicht eine eigene Spur haben, an der sie an uns vorbeifahren können, sondern da habe ich auch als Verbrecher genauso die Möglichkeit, mich im Netz zu bewegen und Informationen zu bekommen. Also niemand darf anhand einer Person die Daten bremsen, langsamer machen oder ausblenden. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist und auch sowas wird erklärt. Also es geht darum, Zusammenhänge zu erklären, Aufforderungen zu geben, also auch mal einem Menschen zu sagen, pass auf, wenn dir das und das passiert, mach da eine Anzeige. Das ist eine Straftat. Das beste Beispiel sind diese sogenannten Dickpics. Also wenn irgendwelche, ich sag's jetzt mal einfach, kranken Männer in der Regel, jungen Mädchen oder Frauen irgendwie Fotos ihres Penises schicken. Das ist eine Straftat. Und es ist einfach pervers, dass junge Frauen und junge Mädchen sowas mehr oder minder fast alltäglich ertragen und erleben müssen. Die gehören alle angezeigt und da gibt es auch eine Aufforderung, sowas zu tun und das zu machen. Also es gibt, ich sage es mal, Erklärungen, es gibt Aha-Elemente oder ach, so funktioniert das. Es gibt auch vielleicht mal eine Erleichterung, also zum Beispiel beim Thema Cybermobbing, wenn die Nora Wunderlich einem erklärt, wenn man Opfer von Cybermobbing ist, dass man nicht schuld ist. Sondern das liegt an Mechanismen in einer Gruppe und auch an Erziehungen des Mobbers oder der Mobberin, sind ja nicht nur Jungs. Wenn man dann einfach auch lernt, dass man nicht unbedingt schuld ist und vielleicht auch die ein oder andere Anleitung bekommt, wie man da rauskommt, dann kann das schon sehr erleichternd sein.
Sie selbst beleuchten den Bereich der Technik im Buch WTF, so tickt das Netz. Und mir stellt sich die Frage, was kann ich darunter verstehen? Was ist denn überhaupt der technische Bereich im Netz?
Also diese Sachen funktionieren ja auf technischer Basis. Also diese Sachen heißt ein Internet, ein Handy und Ähnliches. Und da haben wir Sachen wie Passwörter. Wir haben aber auch im Fall von Cybermobbing oder Erpresser-E-Mails, die gibt es ja auch, diese Sachen, dass jemand behauptet, er hätte mein Handy gehackt oder meine Kamera gehackt und mich gefilmt und würde jetzt irgendwelche kompromittierenden Videos von mir an alle Bekannten schicken, wenn ich dem nicht Geld gebe und so. Da erkläre ich einfach, wie schwer es ist, eine Kamera zu hacken, also dass es eben nicht so trivial ist und dass man das auch erkennt, weil nämlich, auch wenn ich die Kamera übernehme, geht dieses Licht an. Das heißt, das ist alles gar nicht so trivial. Wenn ich das also schon mal weiß, dann kann ich so eine Erpressermail auch viel anders oder ganz anders einschätzen und angehen und fühle mich eben nicht gleich eingeengt und bedroht und krieg Panik und zahle dann am Schluss auch. Oder was noch Technik ist, Verschlüsselung zum Beispiel. Klingt es auch wieder langweilig, aber ist zum Beispiel bei WhatsApp ganz wichtig. Schauen Sie, WhatsApp schreibt ja hin, wenn Sie da mit jemandem kommunizieren, dass das alles Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das klingt total super, Ende zu Ende. Das ist quasi, also es gibt nichts dazwischen. Das ist einfach eine Definitionssache. Ende zu Ende verschlüsselt bei WhatsApp heißt nur, dass die Nachricht von niemandem gelesen werden kann, sobald sie mein Gerät verlässt. Aber sobald sie beim Empfänger ankommt, ist sie auch wieder unverschlüsselt. Also es geht nur um den Transportweg. Sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf meinem liegen die Daten offen rum, können theoretisch von Drittanbietern auch gelesen werden oder auch gegebenenfalls vom Anbieter des Messengers ausgewertet werden nach Schlagworten, damit sie mir Werbung schalten. Also das sind die Sachen, die erkläre ich im technischen Bereich, aber eben so, dass es jeder versteht.
Da sind wir ja fast schon drin im Beginn des Buches. Da geht es ja um das Thema meine Daten. Und ein großer Schwerpunkt sind ja hier die sozialen Netzwerke. Mich interessiert, was passiert denn da eigentlich mit meinen Daten?
Ja, das ist so der große Irrglaube. Man hört immer wieder, oh, pass auf, deine Daten auf, die werden ja verkauft. Facebook zum Beispiel, wenn wir die jetzt mal als Beispiel nehmen, die heißen ja jetzt mittlerweile Meta, aber nennen wir sie ja immer noch mal Facebook. Das kennt noch jeder. Die verkaufen die Daten nicht, die werden ja bescheuert, die wollen die Daten ja gar nicht verkaufen, die wollen sie behalten. Was die verkaufen, sind Werbezielobjekte. Das heißt, die versuchen, möglichst viele Daten aufzusaugen, möglichst viel über sie herauszufinden und dann einem Werbetreibenden diese Zielpunkte zu verkaufen. Ein Beispiel, wenn sie ein Hundefoto bei Facebook hochladen und das haben, sie haben dieses Foto mit ihrem Handy gemacht, dann sind in der Regel, sofern sie es jetzt nicht abgestellt haben, auch Geopunkte drin. Das heißt, man weiß, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Und dann kann man ja über diese Informationen viel mehr rausfinden. Das heißt, ein soziales Netzwerk nimmt nicht nur die Daten, die wir ihnen wirklich explizit geben, sondern die reichern die auch an. Weil schauen Sie, mit so einer, mit so einem Geopunkt, also wenn ich weiß, wo was aufgenommen wurde, ist, dann kann ich schauen, wie schaut es da aus. Also ich finde zum Beispiel raus, dass dieses Foto von diesem Hund in einem Einfamilienhaus aufgenommen wurde. Dann kenne ich zumindest schon mal die Stadt und die Straße, ich kenne die Gegend, dann kann ich in anderen Datenbanken nachschauen, ist es ein reiches Viertel oder ist es eher ein armes Viertel, wo mit vielen Hartz-IV-Empfängern und Ähnlichem. Das heißt, ich weiß schon, welche Art von Werbung ich da schalten muss. Ich kann anhand der Adresse über ein Online-Telefonbuch rausfinden, wer da wohnt. Dann habe ich schon auch unter Umständen eine Person, die ich zuordnen kann. Und jetzt, wenn Sie mal einen Namen einer Person haben und eine Stadt, dann googeln Sie einfach mal danach. Dann finden Sie vielleicht raus, dass der in der Bank arbeitet, weil er auf der Personalseite unser Team steht. Sie finden den vielleicht beim Sportverein als Schiedsrichter. Dann wissen Sie schon mal, welche Sportart der hat. Also Sie finden so viel raus. Und das ist das, was die Netzwerke dann verkaufen. Die wissen von mir, ich habe einen Hund, ich mag Fußball, weil ich kenne mich da aus. Ich lebe in einem Viertel, dass ich halbwegs vernünftig viel Geld verdiene, also wohl auch was ausgeben kann. Und genauso schicken die mir die entsprechende Werbung zu. Und darum geht's. Die wollen uns vom Screen halten, damit sie möglichst viele Daten kriegen und diese Werbezielpunkte verkaufen.
Und wenn ich mir das alles so anhöre, dann stellt sich mir natürlich die Frage, worauf sollte ich selbst unbedingt achten, wenn es um meine Daten im Netz geht?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Gegner hier. Das ist immer einfach, wenn man sagt, guck mal da vorne, das ist der Böse. Den sehen wir hier nicht, weil wir einfach unsere Daten ja nicht anfassen können. Das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, ist, deine Daten sind nicht egal. Also wir haben ja auch privat Geheimnisse. Machen wir uns nichts vor, das ist auch total wichtig, dass man auch als jugendlicher Mensch vor seinen Eltern Geheimnisse haben kann, dass man auch mal über die Stränge schlägt und sich auch ausprobieren kann und merkt, huch, es hat geklappt und auch ein bisschen Angst mal verspürt oder vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen hat. Das sind alles Sachen, die für unsere Entwicklung total wichtig sind und das brauchen wir auch im Netz und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach nicht alles preisgeben, was von uns ist. Ich rate also immer, überlegt euch, was ihr postet, bevor ihr es postet, überlegt euch, ob ihr alle Daten angeben müsst. Manchmal fragt jemand, wenn man irgendwo sich einen neuen Account anlegen muss, fragen die Dinge, die man für so eine Geschäftsbeziehung, weil man jetzt vielleicht eine neue Handyhülle bestellt, schlicht und ergreifend gar nicht braucht. Geburtsort zum Beispiel, geht die überhaupt nichts an. Und da sage ich auch immer, lügt ruhig mal. Also schreibt halt einfach mal auch eine falsche Stadt rein. Das ist einfach so eine Sache. Da geht es einfach auch darum, dass man ja ein bisschen aufpasst, was man alles rausgibt.
Also da greifen Sie ja eigentlich auch schon die eine Überschrift auf. Erst denken, dann posten. Was heißt denn das für mich konkret?
Also diese Überschrift ist aus dem Unterkapitel Identitätsdiebstahl, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es geht auch dort um Datensparsamkeit. Schauen Sie, Identitätsdiebstahl bedeutet, und das ist eine Straftat, die immer wieder vorkommt und immer häufiger vorkommt, dass jemand in meinem Namen entweder Sachen verkauft und nicht liefert und ich dann quasi Anzeigen kriege und mich erstmal erklären muss, dass ich das gar nicht war, also Ärger habe. Oder es gibt es andersrum, dass jemand auf meinen Namen Sachen bestellt und Ähnliches. Das kann ja nur passieren, wenn irgendjemand meine Daten kennt, also weiß, wie ich heiße, wo ich wohne und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich immer, aufpassen, was man postet, wo man es postet, dass man so ein bisschen noch, ja, ich sag mal, im Blick hat oder Ähnliches. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass man bei seiner Hausnummer vielleicht mal das Stockwerk noch dazu schreibt und vielleicht auf immer unterschiedliche Weise mal, was weiß ich, dritter Stock oder dann mal eine römische 3 dahinter oder sonst irgendwas. Und wenn man sich merkt, wo man das mit römischer 3 hinterlegt hat, dann weiß man auch, wenn plötzlich Werbung kommt, wo die Daten abgeflossen sind. Also das ist immer mal ganz spannend und da kann man mal ein bisschen drauf achten, wie so die Daten ihre Runden machen. Und es ist vor allem dann spannend, wenn plötzlich nach 3 oder 4 Jahren plötzlich wieder so eine Anschrift mit römisch 3 kommt, wo man denkt, hoppala, das ist eigentlich uralt und die haben die Daten immer noch und die haben die anscheinend wieder ausgegraben.
Sie gehen ja auch beispielsweise auf Fake News im Netz ein. Mhm. Und wenn ich aber so gucke, da ist ja noch viel mehr Fake, zum Beispiel Fake Shops. Woran erkenne ich, ob im Netz etwas Fake ist oder eben nicht?
Indem Sie die Augen aufmachen und auf ihren Bauch hören. Das klingt zwar total lächerlich, ist aber aus meiner Sicht wirklich das Wichtigste. Schauen Sie, so ein Fake-Shop wird von Betrügern eröffnet und verkauft ihnen irgendwelche Sachen. Fake News, genau dasselbe. Irgendjemand möchte, dass sie irgendeine Meinung teilen und mit ihm oder ihr auf die Straße gehen und gegen irgendwas protestieren, weil sie es einfach nicht besser wissen. Deswegen prüfen, prüfen, prüfen. Also wenn man jetzt auf so einen Fake-Shop mal geht zum Beispiel, wo sie vielleicht eine Ware finden, wo sie sagen, die suche ich schon länger und da gibt es die auch besonders billig, dann bevor Sie Ihr Geld überweisen, schauen Sie mal ins Impressum. Also da muss es immer ein Impressum geben in Europa an so einem Shop. Und wenn es den nicht gibt, würde ich schon mal von vornherein die Finger weglassen. In so einem Impressum steht eine Adresse. Steht da keine, Finger weg. Steht da eine, dann schaue ich auf Google Maps mal nach, wie es da ausschaut. Weil wenn ich plötzlich so ein Einfamilienhaus in irgendeiner Wohngegend habe, dann wird das kein Lagerverkauf sein, wie es die Webseite suggeriert oder ähnliches. Wenn da eine Telefonnummer steht, einfach mal anrufen. Bei einem Shop, bei dem ich noch nie gekauft habe, bevor ich Geld überweise, einfach mal anrufen, gucken, hebt er überhaupt wirklich ein Geschäft ab? Ist diese Nummer überhaupt gültig? Und solche Sachen. Also da geht es wirklich darum, auf sich zu achten und zu überlegen, was man da macht. Bestes Beispiel ist jetzt diese PlayStation 5, die ja schon seit Monaten nicht verfügbar ist in großen Mengen. Jeder will sie haben. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich, ich sage jetzt einfach mal ein paar Markennamen, wenn ich so eine PlayStation 5 nicht bei Mediamarkt und bei Saturn kriege, dann ist es völlig absurd, dass irgendwie Elektro Niedermeier aus irgendeinem kleinen Dorf da noch 40 Stück im Lager hat und die müssen jetzt raus, weil er gerade umbaut und umräumt und deswegen macht das auch noch 15 Euro billiger als der Originalverkaufspreis. Dann muss man nur 3 und 3 zusammenzählen und weiß, dass das nicht stimmt, aber wir müssen halt diese 3 und 3 zusammenzählen, bevor wir auf Kaufen klicken und nicht erst nachher.
Ja, wir können ja hier im Podcast nur einige wenige Punkte Ihres doch sehr umfassenden Buchs anreißen. Und abschließend würde mich persönlich noch interessieren, welcher Aspekt für Sie persönlich auch aus dem Bereich Technik besonders bedeutsam ist.
Was ist an der Technik besonders bedeutsam? Ganz ehrlich, ich habe, nachdem wir dieses Buch geschrieben haben und auch natürlich geguckt haben, welches Kapitel wie stark ist, von wem, habe ich für mich gemerkt, dass das Thema soziale Netzwerke, Internet und so weiter aus Techniksicht eigentlich das Uninteressanteste ist. Also die Technik spielt da eigentlich nur eine, ich nenne es jetzt mal Transporteurrolle. Also auf dem findet das statt. Aber es ist viel interessanter, von dem Juristen mal zu erfahren, dass Cybermobbing, dass es da gar keinen Straftatsbestand gibt. Also Cybermobbing, da gibt es keinen Paragraphen. Aber es gibt 5 andere, die bei Cybermobbing immer stattfinden, nämlich Beleidigung und üble Nachrede, Verleumdung und so weiter. Da kommen also immer mehrere Sachen zusammen. Und genauso die psychologische Seite finde ich viel, viel wichtiger als die Technik. Also Beispiel Cybermobbing, da geht es gar nicht darum, dass jemand nur anonym ist, sondern Cybermobbing ist deswegen schwierig, weil es einfach nicht im Schulbus aufhört. Früher habe ich auf dem Schulhof, wurde ich blöd angeredet oder immer gehänselt. Dann bin ich irgendwann in den Bus gestiegen und heimgefahren. Da war Ruhe, bis morgen zumindest. Und dann hatte ich meinen besten Freund im Bus getroffen und ähnliches. Heute hört das nicht auf. Unsere Kinder nehmen ihr Handy mit nach Hause. Das ist abends an und so weiter. Wir kriegen dieses Cybermobbing also nicht mehr weg. Und das sind so Sachen, die habe ich als Techniker gelernt. Und deswegen glaube ich, Technik ist das Uninteressanteste. Wie ich schon vorher sagte, unsere Kinder bei sozialen Netzwerken zumindest stehen einer Armada von Top-Psychologen entgegen, die alles dafür tun, dass unsere Kinder vom Bildschirm hängen und immer neue Katzenvideos gucken, weil sie wissen, dass unsere Kinder Katzenvideos toll finden. Aber da geht es nicht darum, denen, weil sie nett sind, Katzenvideos zu zeigen, sondern unsere Kinder einfach vom Bildschirm zu halten und Werbung zu zeigen und dann halt nochmal ein Goodie draufzugeben. Und kleiner Tipp noch, das ist dann vielleicht doch der Techniker. Vielleicht kriegen wir die Kinder und auch ich habe das mittlerweile für mich gelernt und vielleicht auch was für Sie. Schalten Sie mal die Benachrichtigungen aus bei Ihren WhatsApps und so. Also, dass es nicht mehr Bing macht, weil dieses Bing ist etwas, was uns wieder vor den Bildschirm holen soll. Und machen wir uns nichts vor, wenn es eben nicht mal bingt, dann lesen wir die Nachricht halt 7 Minuten später und nicht sofort und haben einfach ein bisschen länger unsere Ruhe, aber wir werden garantiert nichts verpassen. Und dieses Bing ist etwas, was in unserem Kopf funktioniert und eben nicht auf technischer Sicht. Genauso wie die 2 blauen Balken bei WhatsApp, die Häkchen, die blauen, die kennen Sie auch. da geht es nicht darum, dass WhatsApp uns netterweise sagen will, guck mal, die ist zugestellt, sondern die wollen einfach, dass wir nachgucken, hat er schon gelesen oder nicht. Und wenn die dann beide blau sind und sie denken sich nach 30 Sekunden schon, wieso antwortet der nicht, der hat es doch schon gelesen. Das sind Sachen, die finden in unserem Kopf statt und eben nicht in der Technik.
Da haben Sie mich tatsächlich auf frischer Tat ertappt. Das geht mir so auch. Ja, wir sind heute schon am Ende dieser Podcast-Folge, haben uns mit der Technik beschäftigt. Ganz spannend finde ich, dass tatsächlich wir uns in den beiden weiteren Folgen mit dem psychologischen Teil Ihres Buches und auch mit dem juristischen Teil Ihres Buches auseinandersetzen werden. Sprich, Ihre beiden Mitautoren und Autorinnen werden dann auch erzählen, was so aus ihrer Sicht, wie das Netz dann so tickt.
Ich verspreche Ihnen, das wird ganz super spannend. Die sind also beide toll und können ganz toll erzählen. Das ist echt irre, was da teilweise rauskommt.
Mhm. Ja, wir freuen uns darauf. Trotzdem interessiert mich nochmal, wenn ich mich jetzt über Sie informieren möchte, vielleicht noch mehr Informationen Richtung Technik zum Netz haben möchte, wo kann ich Sie finden?
Ja, klingt ein bisschen blöd, aber im Internet natürlich, wo auch immer. Ich habe eine Webseite, comedyhacker.de heißt die, da gibt es ein paar Informationen über mich und auch ein paar Links und da gibt es auch ein paar Videos, die man angucken kann. Und ich verspreche Ihnen eins, da sind garantiert keine Werbetrecker. Also da dürfen Sie, solange Sie wollen, drauf gucken und schauen. Da macht es nicht Bing und es gibt keine blauen Häkchen und es wird auch nicht irgendwohin übertragen, wie lange Sie auf der Seite sind, was Sie am längsten angucken. Da ist nichts drauf versprochen.
Super, ja, vielen Dank. Herr Schrödel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.